Ich habe die große Ehre, jetzt die Lesung anzusagen, Flüchtlingswege 1945 bis 2015. Wir werden Einblicke in 4 Biografien bekommen von 4 Menschen, die geflohen sind, zu unterschiedlichen Generationen und Zeiten. Das sind sozusagen Ausschnitte aus einer Autobiografie, aus einem autobiografischen Buch. Dort sind 8 Geschichten vertreten und 4 werden wir hören. Und es wurde sozusagen gemeinsam mit den Protagonistinnen, mit der Autorin Mareile Seebert-Tegetthoff, verfasst. Wir haben heute zu Gast einmal Hans-Goswin Klemen, dort drüben. Sie werden sie auch gleich noch hier vorne sehen, der 1945 aus Polen, ehemals Westpommern, vertrieben worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann Frau Rosel Schulz, die 1957 aus der ehemaligen DDR geflohen ist. Herrn Kong Trang Dinh, der von 1979 bis 1982 aus Vietnam geflohen und nach Deutschland gekommen ist. Und Herrn Ahmad Khalaf, der 2014-2015 aus dem Irak geflohen ist. Alle Geschichten verbindet die Frage, warum müssen Menschen fliehen, was sind die Ursachen und was verbindet auch diese verschiedenen Fluchtgeschichten. Ich würde noch ein paar Worte zu Frau Seebert-Tegetthoff sagen. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Sie ist eine promovierte Ethnologin, langjährige Biografin, also betreibt sehr lange schon das biografische Schreiben mit Zeitzeuginnen. Sie hält mit ihnen gemeinsam ihre Erinnerungen fest. Für das Buch Flüchtlingswege 1945 bis 2015 hat sie umfangreiche Interviews mit 8 Personen geführt. Das habe ich ja schon gesagt, dass 4 davon hier sind. Und ja, sie zeigt die Perspektiven verschiedener Generationen und Menschen aus verschiedenen Generationen und ihre Geschichten, ihre Fluchtgeschichten auf. Und ich denke, sie hatte damit den Wunsch, aber das können wir sie später noch selbst fragen, diese Geschichten auch der Öffentlichkeit nahezubringen oder diese Erinnerung öffentlich zu machen. Und genau, wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Wir müssen hier kurz umbauen, damit sie auch alle was sehen können. Und ja, herzlich willkommen, Frau Seebert-Tegetthoff und die 4 Protagonistinnen.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bin, dass Sie alle da sind und dass ich Ihnen das Buch Flüchtlingswege 1945 bis 2015 vorstellen darf. Vielleicht haben Sie es da auch schon liegen gesehen. Ich kann es Ihnen hier auch noch einmal zeigen. Wie man auch an dem Cover, an dem Titel sieht und an den Menschen, die hier neben mir sitzen, geht es eben nicht nur um Menschen, die in den letzten Jahren geflüchtet sind, sondern um Menschen, die eben in den letzten gut 70 Jahren geflüchtet sind aus den verschiedensten Teilen der Welt, zu ganz verschiedenen Zeiten, in einem ganz unterschiedlichen Alter, also als Kinder oder als Erwachsene und irgendwann dann eben in Deutschland, in Norddeutschland, letztendlich in der Region Braunschweig angekommen sind. Diese Geschichten habe ich hier in dem Buch zusammengetragen. 8 Geschichten sind es insgesamt. Weil ich denke, dass es sinnvoll ist zu sehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Flucht damals, der Flucht heute, dass Flucht kein neues Phänomen ist, dass es ähnliche Erlebnisse gibt, selbst wenn man als Deutscher innerhalb von Deutschland flieht. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wie bin ich dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben. Es wurde ja eben schon in der Einleitung gesagt, ich schreibe Lebenserinnerungen auf, für andere Menschen, die das für sich, für ihre Familie festhalten wollen. Und als 2015 eben so viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, habe eben ich mich auch gefragt, was kann ich in dieser Situation tun, wo kann ich helfen, wie kann ich mich einbringen? Und dann war für mich der naheliegende Gedanke, ich kann aufschreiben, was andere mir erzählen, ich kann vielleicht ein bisschen als eine Art Sprachrohr fungieren, für Menschen, die geflüchtet sind, deren Stimme vielleicht nicht so gut gehört wird. Ich kann das hier zusammentragen und zeigen, was Menschen erlebt haben, was sie bewegt, dass sie hierher kommen, was wichtig für sie ist, wenn sie hier ankommen, was hilft, was eher nicht hilft. Und dieses Zusammentragen von Geschichten von damals und von heute, warum das auch gerade wichtig ist für das Verständnis, da möchte ich Ihnen ein Zitat vorlesen. Und zwar genau vor 4 Jahren, 2015, am 20. Juni, da fand der erste deutsche Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung statt. Also wir haben ja schon gehört, Den Tag gibt es eigentlich schon länger, aber in Deutschland wird er eben seit 2015 so begangen. Und damals hat der amtierende Bundespräsident in seiner Rede gesagt, also Joachim Gauck, auf eine ganz existenzielle Weise gehören sie nämlich zusammen, die Schicksale von damals und die Schicksale von heute, die Trauer und die Erwartungen von damals und die Ängste und die Zukunftshoffnungen von heute. Und er fährt fort, ich wünschte, die Erinnerungen an die geflüchteten und vertriebenen Menschen von damals könnte unser Verständnis für geflüchtete und vertriebene Menschen von heute vertiefen. Und umgekehrt, die Auseinandersetzung mit den Entwurzelten von heute könnte unsere Empathie mit den Entwurzelten von damals fördern. Genau das ist es eigentlich, worum es mir in dem Buch geht, die Sachen zusammenzubringen. Da hat, denke ich, jeder Leser irgendwo Anknüpfungspunkte, sei es, dass er in seiner eigenen Familiengeschichte Großeltern hat, die im Zweiten Weltkrieg fliehen mussten, sei es, dass er eben heute Fluchterfahrung hat und kann da anknüpfen und Verständnis entwickeln. Ja, ganz kurz noch, bevor ich jetzt auch anfange zu lesen. Das Buch ist gefördert worden, da möchte ich mich auch immer noch mal im Rahmen der öffentlichen Lesung bedanken, vom Roten Kreuz Braunschweig-Salzgitter und von der Stiftung Integrationskultur in Rottenburg am Neckar. Davon habe ich auch noch ein paar Hefte dahingelegt, falls das für den einen oder anderen interessant sein sollte, wo man auch Projekte im Bereich Integration und Kultur eventuell fördern lassen kann. Ja, jetzt komme ich zur Lesung. Ich lese, hier sind 8 Geschichten drin, ich lese aus 4 Geschichten, nämlich genau aus den Geschichten der Menschen, die mich hier begleitet haben. Ich kann natürlich nicht alles lesen, das wäre viel zu viel, ich lese also immer nur kurze Ausschnitte. Wenn Sie das Ganze interessiert, ist das Buch auch hier erhältlich. Ich habe die Lesung so aufgebaut, dass ich erst aus 2 Geschichten einen Abschnitt lese, wo es um die Situation vor der Flucht geht, was hat zu der Flucht eigentlich geführt. Und dann 2 Geschichten, wo es mehr um das Ankommen geht. In der Zeit springe ich ein bisschen hin und her, aber ich beginne mit einer Geschichte von damals, mit der Geschichte von dem Herrn Clemen, der im Alter von 6-7 Jahren 1945 aus damals Westpommern, heute Polen, flüchten musste. Es ist schon seltsam, wie Kinder sich auf eigentlich unmögliche Lebenssituationen einstellen können. Die syrischen Kinder in Aleppo oder Homs spielen heute zwischen den Trümmern, so wie wir das früher auch gemacht haben. Sie lachen, sie weinen, sie haben Hunger. Sie wollen einfach leben. Meine Erinnerungen an die Ereignisse von 1945 sind die eines 6- und später 7-Jährigen. Als Kind habe ich die Situation damals, den Krieg und die Vertreibung, ganz anders wahrgenommen als die meisten Erwachsenen. Berlinchen, heute Barlinek, liegt in Westpommern. Perle der Neumark nannte man diese herrliche Gegend. Dort bin ich 1938 geboren. 2 Jahre zuvor hatten meine Eltern in diesem Städtchen ein kleines Friseurgeschäft am Marktplatz eröffnet. Doch es war nicht lange in Betrieb gewesen, weil mein Vater gleich 1939 als Soldat in den Krieg ziehen musste. Im November 1944 kamen viele Flüchtlingstrecks aus Ostpreußen mit ihren Leiterwagen durch Berlinchen. Damals wurde unsere Schule geschlossen und den Flüchtlingen zum Übernachten zur Verfügung gestellt. Der Winter war sehr kalt, es gab viel Schnee. Und der Marktplatz war vollgestellt mit diesen Leiterwagen. Die meisten Bewohner von Berlinchen versuchten, noch vor dem Einmarsch der Front wegzukommen. Ich erinnere mich, dass eine gute Freundin meiner Mutter, bei der wir oft zu Besuch gewesen waren, mit dem letzten Zug die Stadt verlassen hatte. Doch wir sind nicht geflüchtet, als die Front näher kam. Meine Mutter wollte nicht weg. Nein, wir fahren nicht, erklärte sie uns. Wir müssen auf Vater warten. Wo soll der uns denn finden, falls er aus dem Krieg zurückkommt? Und so sind wir da geblieben, meine Oma, meine Mutter, meine kleine Schwester und ich. Ich mache einen kleinen Sprung. Ende Januar 1945 erreicht die russische Front das kleine Städtchen und die Russen marschieren ein. Es ist natürlich ziemlich viel zerstört. Und jetzt setze ich wieder an, wo Herr Clemen von seinem Leben in diesem zerstörten Berlinchen berichtet. Ein halbes Jahr lang, von Januar bis Juni 1945, lebten wir in dem Trümmerfeld, das von Berlinchen nach dem Einmarsch der Russen übrig geblieben war. Wir zogen mehrfach um, da es nicht mehr so viele intakte Häuser gab. Man schaute einfach, wo man unterkommen konnte. Ich glaube, viermal sind wir in der Zeit in eine andere Wohnung gezogen. Wir mussten uns mehr oder weniger immer verstecken. Denn die Frauen wurden damals von den russischen Soldaten gekascht und vergewaltigt. Oder sie wurden zum Arbeiten irgendwo hingeschleift. Auch meine Mutter wurde einmal abgeholt und war, ich weiß nicht wie lange, einfach weg. Zum Glück war meine Großmutter noch bei uns. Und eines Tages stand auch Mutter wieder vor der Tür. Sie und andere Frauen hatten wohl irgendwo einen Flugplatz bauen sollen, aber auf dem Weg dorthin war sie entkommen. Aufgrund dieser Erfahrung traute sich meine Mutter nicht oft hinaus. Nur auf geheimen Schleichwegen war sie manchmal unterwegs. Und meiner Großmutter ging es ähnlich. Sie war zwar schon älter, aber auch für sie war es gefährlich. Trotzdem konnten die Frauen aus der Nachbarschaft immer irgendwie Kontakt halten. Der einzige aus unserer Familie, der draußen herumlaufen konnte, war ich. Den ganzen Tag stromerte ich durch die Stadt. Ich kroch überall durch die Trümmer und in die Keller, immer auf der Suche nach etwas Essbarem, und wenn es nur Salz war. Meine Großmutter hatte mir den wichtigsten Satz auf Russisch beigebracht. Pan Chleb, musst du sagen, das heißt, haben Sie Brot? Ich bettelte Soldaten an, wenn sie draußen saßen. Der Frühling wurde ja schön, es war warm. Im März oder April 1945 war das Wetter schon ganz gut. Da konnte man überall herumlaufen. Auf die Weise hatte ich viele seltsame Erlebnisse mit russischen Soldaten. Zum Teil waren sie fürchterlich. Einmal schoss ein Soldat auf mich, sodass ich nur mit Glück davongekommen bin. Manchmal schenkten einem die Russen aber auch etwas zu essen. Wenn sie mit ihrer Gulaschkanone auf dem Marktplatz standen, um ihre Leute zu versorgen, saßen wir Kinder hungrig um sie herum. Einmal waren noch keine anderen Soldaten da, nur diejenigen, die dort kochten. Und ein Soldat gab uns einen Löffel voll Suppe in irgendein Gefäß. Das war schon toll. Am Tag unserer Vertreibung, es war der 6. Juni 1945, kam ich nachmittags von einem meiner Streifzüge nach Hause. Ich schlich mich über den Hinterhof, gab das verabredete Klopfzeichen, dass ich es war, und schlüpfte durch die Tür. In der Wohnung hörte ich laute Stimmen. Ich bekam Angst und dachte, oh weh, jetzt ist es aus. Aber dann merkte ich, es sind alles Frauenstimmen. Ich schaute vorsichtig in die Stube. 10 oder 12 Frauen standen im Halbkreis um einen Mann herum, der in der Mitte des Zimmers auf einem Stuhl saß. Er trug einen schwarzen, kaputten Soldatenanzug. Meine Mutter befand sich neben ihm, einen Arm auf seiner Schulter. Auf dem anderen Arm trug sie meine Schwester. »Wissen Sie etwas von, haben Sie vielleicht?«, fragten die Frauen den Mann. Alle redeten durcheinander, doch dann bemerkte mich meine Mutter. »Vati ist wieder da«, rief sie mir freudestrahlend zu. Das war also Vater. Ich starrte ihn an, er war wie ein Wunder für mich. Wir hatten immer nur von ihm erzählt und jetzt war er da. Mein Vater muss Ende des Krieges irgendwo bei Berchtesgaden gewesen sein. Er konnte sich durchschlagen über das Rheinland, wo seine Eltern wohnten, bis nach Berlinchen, wo wir auf ihn warteten. Er schwamm durch die Elbe, fuhr teils mit dem Fahrrad und wurde ein Stück von einem Lokführer mitgenommen, der ihn bei sich im Führerhaus versteckte. Es war eine dramatische, oft fürchterliche, aber am Ende gut ausgegangene Geschichte, die mein Vater uns erzählte. Und letztlich kam er genau zur rechten Zeit. Deswegen glaube ich, irgendwie habe ich auch viel Glück gehabt in all dem Schlamassel. Mit einmal knallten Gewehrkolben gegen die Tür. Dann wurde gerufen, alle Deutschen müssen in 2 Stunden die Stadt verlassen haben. Alle Deutschen raus. Der Jalta-Beschluss vom Februar 1945 besagte, dass Ostpolen an die Russen fiel und dafür die Polen Pommern bekamen. Nun wollte man diese Abmachung umsetzen. Die polnische Bevölkerung wurde aus dem Osten in den Westen umgesiedelt. Die kamen mit ihren kleinen Panierwagen zu uns und wir mussten weg. Ja, soweit ein kleiner Eindruck aus den Erinnerungen von Herrn Klemen. Wir machen jetzt einen großen Sprung sozusagen, zeitlich wie räumlich. Ich möchte jetzt etwas lesen von den Erinnerungen von Herrn Dinh zu meiner Rechten. Herr Dinh ist aus Vietnam geflohen als 16-Jähriger, das erste Mal. Es gab mehrere Fluchtversuche. Das war so ungefähr 1980. Und ich lese auch hier vor allem darüber, wie es zu der Flucht gekommen ist und von dem ersten Fluchtversuch. Meine Flucht war ein gefährliches Unterfangen. Ich weiß nicht, ob ich sie heute noch einmal wagen würde. Aber damals hatte ich das Gefühl, ich muss einfach raus. In meinem Land sah ich keine Zukunft mehr für mich. Vietnam wurde nach dem Ende der französischen Kolonialherrschaft 1954 geteilt. In Nordvietnam herrschten die Kommunisten, Südvietnam war dagegen westlich orientiert. Meine Eltern hatten ursprünglich im Norden gelebt, in Haiphong. Das ist eine Hafenstadt, ungefähr 100 Kilometer von Hanoi entfernt. Nach der Teilung flohen sie vor den Kommunisten in den südlichen Teil Vietnams. Damals waren ungefähr 1 Million Flüchtlinge vom Norden in den Süden gezogen. Südvietnam hatte diese Flüchtlingswelle übrigens ganz gut bewältigen können. Nach ihrer Flucht lebten meine Eltern in Vung Tau. Tau heißt Schiff und Vung bezeichnet eine kleine Bucht, eine Art Hafenbecken. Vung Tau ist eine kleine Küstenstadt, ungefähr 100 Kilometer von Saigon entfernt. Mein Vater wurde ein einfacher Beamter unter dem damaligen Regime in Südvietnam. Er und meine Mutter bekamen insgesamt 8 Kinder. Ich wurde 1963 geboren. Als der Vietnamkrieg begann, war ich noch ein Baby. 1975, ich war 12 Jahre alt, endete der Krieg damit, dass die Kommunisten aus dem Norden nun auch den Süden beherrschten. Zunächst hofften alle Vietnamesen auf den Frieden. Aber was tatsächlich im Süden geschah, trieb viele Leute zur Verzweiflung. Da mein Vater für die Regierung gearbeitet hatte, musste er in ein Umerziehungslager, genauso wie viele andere aus der Verwandtschaft und der Nachbarschaft. Für mich gab es keine Zukunft mehr. Jedes Mal, wenn ich in der Schule einen Lebenslauf schreiben musste, zählte nicht nur das, was mich persönlich betraf, sondern auch das, was mein Vater oder mein Onkel oder meine Tante gemacht hatten. Immer musste ich von der ganzen Familie berichten. Und wenn man, wie ich, einen dunklen Fleck in der Familiengeschichte hatte, konnte man seine Zukunft vergessen. Eine weitere Ausbildung war nicht möglich. Wir lebten in ständiger Angst. Bei uns gab es Bezirkspolizisten, die durften einfach unangemeldet ins Haus kommen. Sie kontrollierten alles und überprüften jeden. Wo ist der Ehemann? Wo ist der Sohn? Dazu kam das Misstrauen, das zwischen den einfachen Leuten gesät wurde. Diese Bespitzelung, wie man sie aus der DDR kennt, gab es auch in Vietnam. Vielleicht war sie bei uns sogar noch schlimmer. Bestimmte Leute wurden hochgelobt. Die Kommunisten wollten sie für ihre Propaganda gewinnen. Anschließend bekamen sie den Auftrag, andere zu bespitzeln. Selbst in der Schule, bei kleinen Kindern, versuchten sie, dieses Misstrauen zu säen. Ich finde, es entsteht eine unerträgliche Atmosphäre, wenn man sich in der Schule, unter Nachbarn, Freunden und selbst in der Familie nicht vertrauen kann. So mit anderen umgehen zu müssen, immer vorsichtig zu sein, misstrauisch zu sein, das ist für mich kein Leben. In dieser vergifteten Atmosphäre begann für uns Ende der 70er Jahre auch noch der Kambodscha-Krieg. Ich war damals 16 Jahre alt und wäre bald eingezogen worden. Ein Freund von mir, ein Jahr älter als ich, musste in Kambodscha kämpfen und verlor dort sein Bein. Das heißt, mein Leben in Vietnam war nicht nur unerträglich und ohne Perspektive,
Es wurde auch noch gefährlich. All diese Umstände brachten mich dazu, meine Flucht zu planen. Meine Eltern hofften natürlich, dass ihre Kinder im Ausland eine bessere Zukunft finden würden. Außerdem könnten wir von dort aus die Familie unterstützen. Aber dieser letzte Punkt war meinen Eltern nicht so wichtig. Vor allem wollten sie dafür sorgen, dass wir in Freiheit leben konnten. Alles andere stellten sie dafür zurück. Für die Flucht ihrer Kinder mussten sie viel Geld aufbringen. So ging es nicht nur ihnen, sondern vielen Eltern in Vietnam. Einer meiner Brüder war bereits 1979 erfolgreich übers Meer geflohen. Er war von einem deutschen Schiff aufgenommen und anschließend nach Deutschland gebracht worden. Ende des Jahres wollten auch meine ältere Schwester, ein jüngerer Bruder und ich die Flucht wagen. Aber so einfach war es nicht. Man musste im Vorfeld alles streng geheim halten und meine Familie hatte nicht so viel Geld. Meine Schwester war damals schon verheiratet und ihr Mann besaß ein eigenes Boot. Es handelte sich um ein etwas größeres Fischerboot, 12 Meter lang. Damit wollten wir fliehen. Meine Schwester, ihr Mann, ihr kleiner Sohn, mein jüngerer Bruder und ich saßen nicht alleine in diesem Boot. Zusammen mit uns befanden sich 149 Menschen an Bord. Nach 2 Tagen ging der Motor kaputt. Wir trieben auf dem Meer herum. Irgendwann hatten wir nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken. Tagsüber sprangen immer einige ins Wasser, um sich ein bisschen abzukühlen. Dadurch trocknet man nicht so aus. Wir kochten das Salzwasser und versuchten, den Dampf aufzufangen, um auf diese Weise Trinkwasser für die kleinen Kinder zu gewinnen. Einige haben auch Urin getrunken. Aber es half nichts. Bei diesem Fluchtversuch sind 3 Kinder gestorben. Eines davon war mein Neffe, der Sohn meiner Schwester. Einmal sahen wir eine Insel. Einer aus unserem Boot wollte hinschwimmen. Die Insel schien sehr nah zu sein und der Mann war ein guter Schwimmer. Ein Brett hatte er auch dabei. Aber im Meer sind viele Strömungen. Ob man schwimmen kann oder nicht, spielt dabei oft gar keine Rolle. Wir haben nie mehr von ihm gehört. Ein anderer ist mit einem Schwimmring losgeschwommen, einfach so. Zum Glück wurde er irgendwo mit einem Netz eingefangen. Von ihm haben wir später noch eine Nachricht bekommen, dass er nach Vietnam zurückgebracht worden ist. Wir anderen sind nach 2 Wochen von vietnamesischen Fischern gefunden worden. Sie gehörten zu einem staatlichen Fischereiunternehmen. Es war bei uns damals üblich, dass die meisten Boote dem Staat gehörten, der sie in den einzelnen Kommunen zum Fischen herausschickte. Die Fischer nahmen uns mit nach Rach Gia, einem Küstenort im Südwesten von Vietnam. Dort steckte man uns in ein Umerziehungslager. Die Hütten in diesem Lager besaßen nur Dächer, keine Wände. Wir schliefen auf dem nackten Boden. Tagsüber mussten wir auf dem Feld arbeiten. Ab und zu gab es eine Versammlung, bei der man uns belehrte, was wir alles falsch gemacht hatten. Wir mussten versprechen, uns zu bessern und diese Dinge nie wieder zu tun. Ich wurde nicht schlecht behandelt. Andere, die ein Boot besaßen oder die Flucht organisiert hatten, wurden gefoltert. Man ging davon aus, dass diese Leute Geld dabei haben müssten, weil sie es von den anderen für die Flucht bekommen hatten. Aber mich ließ man in Ruhe. Nach ein paar Wochen durfte ich wieder nach Hause. Ich hatte Glück gehabt. Dieses Umerziehungslager galt als human. Im Lager in Vung Tau wurden die Leute geschlagen, wenn sie ungehorsam waren. Folter war dort viel verbreiteter und man blieb auch länger dort. Die Insassen von Umerziehungslagern galten in Vietnam als Rebellen. Daher durften die Polizisten mit ihnen machen, was sie wollten. Es gab keine Gesetze, die die Gefangenen geschützt hätten. Und es hätte sich auch keiner getraut, die Polizisten zu verklagen. Dann wäre es nur noch schlimmer geworden. Ja, an dieser Stelle beende ich auch diesen kleinen Abschnitt. Dass dann noch eine weitere, etwas glücklichere Flucht gefolgt ist, sieht man ja daran, dass er jetzt hier sitzt. Ja, als nächstes möchte ich Ihnen etwas von Frau Schulz hier zu meiner Linken vorlesen. Damit springen wir zeitlich wieder zurück. 1957. Frau
Frau Schulz war damals 14. Wir springen auch räumlich zurück, nämlich in die DDR. Das System, vor dem sie mit ihrer Mutter geflohen ist, war allerdings gar nicht so anders. Was bei Frau Schulz allerdings noch wichtig ist zu wissen, was dazu kam, ihre Mutter stammte ursprünglich eigentlich aus Bremerhaven oder aus dem Raum Bremerhaven, das heißt aus dem, was dann zu der Zeit Westdeutschland war. Dort lebten noch ihre Eltern. Die Mutter war aber aufgrund der Heirat nach Thüringen gegangen, das heißt, die Familie lebte jetzt in Thüringen und durch die deutsche Teilung war das nun die DDR. Aber das war sicherlich auch mit einer Motivation, dann eben in den Westen gehen zu wollen. Meine Konfirmation fand im April 1957 statt. 3 Tage später gingen wir in den Westen, meine Mutter und ich. Eine gemeinsame Flucht der ganzen Familie war nicht möglich, denn wir hätten niemals alle zusammen die Genehmigung für einen Verwandtenbesuch im Westen bekommen. Der Fluchtplan meiner Eltern sah vor, dass zunächst meine Mutter und ich mit Genehmigung in den Westen reisen würden. Später wollte mein Vater mit meinem kleinen Bruder über Berlin nachkommen. Wir feierten meine Konfirmation, ohne ein Wort über unseren Abschied zu verlieren. Es durfte keiner von unseren Plänen erfahren. Ich wusste wohl, dass wir im Westen bleiben wollten, aber was mich da erwarten würde, davon hatte ich keine Vorstellung. Pack deine Zeugnisse ein, sagte meine Mutter zu mir. Drüben werden wir sie brauchen. Bei meinen Großeltern in Brake konnten wir nicht auf Dauer bleiben, auch wenn sie uns sehr zugewandt waren. Genauso wie mein Onkel, der in Bremerhaven wohnte. Auch bei ihm konnten wir nicht unterkommen, denn er hatte gerade jung geheiratet. Wir mussten also für uns selbst sorgen. Zum Glück war meine Mutter ein sehr lebenstüchtiger, patenter Mensch. Sie hätte die größte Drecksarbeit gemacht, nur um das Leben zu meistern. Vor ihr ziehe ich heute noch den Hut. Wir zogen nach Bremerhaven, weil meine Mutter dort eine Arbeit im Fischereihafen und eine Wohnung für uns gefunden hatte. Die Welt, in die ich nun eintauchte, war völlig anders als alles, was ich bisher gekannt hatte. Aber zum Nachdenken bin ich gar nicht gekommen, denn ich hatte in der ersten Zeit sehr viele schulische Pflichten. Ich bin einfach so hineingewachsen in dieses neue Leben. Es gab so viele Dinge und Möglichkeiten. Ein bisschen kam es mir vor wie im Paradies. Die Schuldirektorin in Bremerhaven wollte mich zuerst überhaupt nicht annehmen. Sie sah mich mit meinen langen Zöpfen, die waren in Bremerhaven nicht mehr üblich, und dachte sich wohl, ach, ein Mädchen vom Dorf. Diese Direktorin stufte mich zurück in die 7. Klasse Hauptschule. Dabei hatte ich in der DDR bereits die 8. Klasse absolviert und war für die Oberschule angemeldet gewesen, mit Internatsplatz in Gotha. Also durchwanderte ich in einem Jahr 4 Klassen. Von der 7. Klasse Hauptschule wechselte ich schon bald in die 8. Klasse Hauptschule. Als sie merkten, dass ich auch dort nicht passte, schickten sie mich in die 7. Klasse Mittelschule und schließlich in die 8. Klasse Mittelschule, wo ich bis zur mittleren Reife blieb. Um in den Fremdsprachen mitzukommen, musste ich innerhalb von 3 Monaten 4 Jahre Englisch und 2 Jahre Spanisch nachholen. Eine Oberschülerin gab mir Nachhilfe in Spanisch. Von einem Lehrer erhielt ich Privatunterricht in Englisch. Ich kam rasch voran. Um mir diesen Extraunterricht zu ermöglichen, übernahm meine Mutter zusätzliche Nachtschichten. Obwohl ich nur von einem Deutschland in das andere geflüchtet war, bedeutete dieser Neuanfang im Westen einen totalen Bruch in meinem Leben. Ich erinnere mich noch, wie ich meine neue Freiheit richtig körperlich gespürt habe. Was dieses Freiheitsgefühl für mich bedeutete, konnte ich meinen Freundinnen gar nicht vermitteln. Sie hatten ja nie Fahnenappelle und ähnlichen Drill erlebt. Sie kannten auch nicht solche einfältigen Schulbücher, wie wir sie in der DDR hatten. In meinem Erdkundebuch war die Stadt Köln nur durch Elendsviertel dargestellt. Meine Mitschülerinnen hatten auch Schlimmes erlebt. Sie waren nicht wohlhabend, arbeiteten auch in den Ferien am Fischereihafen, um Bananen nach Hause bringen zu können. Aber trotzdem waren ihre Erfahrungen völlig andere. Der Plan meiner Eltern, dass mein Vater und mein Bruder nachkommen würden, ging nicht auf. Als die beiden versuchten, in Berlin legal die Grenze zu überqueren, fiel mein Vater den Grenzbeamten durch seine große Nervosität auf. Er bekam einen entsprechenden Vermerk in seinem Personalausweis und durfte fortan nicht mehr nach Berlin reisen. Damit war die Sache aussichtslos geworden. Meine Mutter litt sehr unter dieser Situation. Was da für Gedankengänge abgelaufen sein müssen. Wenn sie meinen Bruder doch hätte mitnehmen können, vielleicht hätte mein Vater es alleine irgendwie geschafft. Aber mit hätte und wäre kann man die Vergangenheit nicht ändern. Als dann auch meine Großmutter in Thüringen sehr krank wurde, entschloss sich meine Mutter zur Rückkehr. Aber ich, gerade 16 Jahre alt, stellte klar, ich gehe nicht wieder zurück. Damals begriff ich gar nicht, was das für eine Entscheidung war. Aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, wieder in diesem autoritären Staat zu leben. Ich weiß nicht, ob ich ein 16-jähriges Kind in einer Hafenstadt zurückgelassen hätte. Meine Mutter hätte mich ja auch zwingen können, mitzugehen. Zumal die Entscheidung meiner Mutter zu einem gesetzlich unhaltbaren Zustand führte, denn damals wurde man erst mit 21 Jahren volljährig. Aber sie muss wohl viel Vertrauen zu mir gehabt haben. Und sie hatte erkannt, dass ich eine bessere Zukunft im Westen haben würde. Ich war meiner Mutter immer sehr dankbar für das, was sie mir durch ihre Entscheidung ermöglicht hatte. Letztendlich war sie die Leidtragende dieser ganzen Geschichte. Erst hatte sie auf ihrer Flucht ihren kleinen Sohn zurückgelassen, was für eine Mutter kaum zu ertragen ist. Und als sie schließlich zurückkehrte, musste sie sich von ihrer großen Tochter trennen. Das war wohl ein deutsch-deutsches Schicksal. Ja, soweit der Ausschnitt von Frau Schulz. Abschließen möchte ich eben mit der heutigen Zeit, also wir springen jetzt nach 2015, wo Herr Kahler genau, zu meiner Linken in Deutschland angekommen ist. Er ist aus dem Irak gekommen. Hinter ihm lag schon eine längere Flucht. Also er hatte schon 9 Monate in einem Flüchtlingslager in der Türkei verbracht. Also ich habe vergessen zu sagen, er ist als Jeside vor dem IS geflohen. Dann eben erst in die Türkei, wo sie 9 Monate in einem Lager gelebt haben. Dann ist die Familie wieder zurück in den Irak, dort in einem Lager. Aber es blieb die Angst, die unsichere Situation und auch die geringen Zukunftsperspektiven, sodass sich dann Herr Karloff mit ungefähr 20 Jahren entschlossen hat, nach Deutschland zu gehen. Er ist nicht alleine gegangen, er hat 2 Brüder mitgenommen. Der eine war damals 18, der andere erst 11. Und ich setze jetzt an den Punkt an, wo Sie dann in Deutschland angekommen sind. Anfang Dezember, also 2015, kamen wir in München an. Ein Arzt untersuchte uns und dann schrieb man uns Berlin auf unsere Karte. Wir wurden in den richtigen Zug gesetzt und kamen abends gegen 11 Uhr am Bahnhof dieser großen Stadt an. Wo ist das Lager? Fragten wir die Menschen, die an uns vorbeikamen. Ich sprach ein bisschen Englisch, aber nicht sehr viel. Zum Glück trafen wir einen jungen Mann, der Kurdisch konnte. Er fuhr mit uns bis zum Lager. Der Sicherheitsbeamte am Eingang zum Lager sagte zu uns, das Camp ist voll, ihr dürft nicht hereinkommen. Aber was sollen wir machen? Wir sind seit 1 Monat unterwegs und wir können kein Deutsch sprechen. Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Es gibt noch andere Lager. Aber wie kommen wir da hin? Alleine finden wir uns hier nicht zurecht. Der junge Mann, der uns begleitet hatte, half uns wieder. Kommt mit, sagte er. Es gibt in der Stadt eine Station des Roten Kreuzes. Heute Nacht könnt ihr hier bleiben, hieß es dort. Morgen überlegen wir, wo ihr hin könnt. Am nächsten Tag traf ich zufällig einen ehemaligen Nachbarn aus dem Shingal, also da, wo er herkommt, der schon vor einiger Zeit nach Deutschland geflüchtet war. Er erzählte mir, dass es in Berlin keine freien Wohnungen gibt und viele Menschen auf der Straße schlafen. Warum sollten wir hier bleiben, sagte ich zu Kamal, das ist der 18-jährige Bruder. Im Lager ist kein Platz für uns. Auf der Straße können wir nicht schlafen, wir haben ein Kind dabei. Berlin ist zwar schön, aber für Leute wie uns ist es kein guter Ort. Wir wussten, dass viele Jesiden in der Nähe von Hannover wohnen. Also fragten wir das Rote Kreuz: Was kann uns passieren, wenn wir nicht hier bleiben, sondern nach Hannover fahren? Das ist in Ordnung, kein Problem. Aber wie sollten wir nach Hannover kommen? Wir kannten uns doch nicht aus. Zum Glück gab es beim Roten Kreuz jemanden, der Kurdisch sprach. Er brachte uns zum Bahnhof und kaufte mit uns die Fahrkarten. Wir besaßen noch etwa 50 Euro. Damit kamen wir bis nach Hannover. Jemand hatte mir eine SIM-Karte gegeben, sodass ich mit meinem Cousin in Frankfurt telefonieren konnte. Er nannte mir einen ehemaligen Nachbarn, der inzwischen in Hannover wohnte und uns helfen würde. Als wir am Bahnhof ankamen, stand er schon dort und erwartete uns. »Wir müssen ein gutes Lager für uns finden. Weißt du, wo wir hingehen könnten?«, fragte ich ihn. »Friedland«, antwortete er. »Vor 2 Wochen ist ein Freund von mir nach Hannover gekommen. Jetzt ist er in Friedland. Dort sind viele, die du noch aus dem Schingal kennst.« Am gleichen Abend um 10 Uhr meldeten wir uns in Friedland an. Doch schon am nächsten Tag hieß es: Ihr bekommt einen Transfer nach Hameln. Das gefiel uns gar nicht. Wir waren gerade erst angekommen und sollten schon wieder weiter. Aber später erfuhr ich, dass es einfach nicht genug Platz gab in Friedland. Und in Hameln wohnten auch schon andere Verwandte aus unserer Heimatstadt. Also war diese Verlegung gar nicht so schlecht. Das Lager in Hameln befand sich in einer ehemaligen Kaserne. Hier blieben wir 4 Monate. Die ersten 2 Monate wohnten mein Bruder und ich mit 2 anderen jungen Männern aus dem Irak zusammen in einem Raum. Später zogen die beiden um, sodass wir 3 Einzimmer für uns hatten. Der Anfang ist natürlich schwer, wenn man in ein fremdes Land kommt. Eine neue Kultur, neue Menschen, neue Sprache. Wir trauten uns nicht so richtig raus aus dem Lager, weil wir Sorge hatten, wir würden den Rückweg nicht finden. Wir gingen nur bis zum Markt und zurück. Anfangs blieb ich morgens noch lange im Bett liegen, bis zum Mittag. Doch in der 2. Woche erkannte ich: Ich muss früh aufstehen, damit ich die Sprache lerne und mich um meinen kleinen Bruder kümmern kann. In Deutschland helfen die Flüchtlinge nicht den Flüchtlingen. Sie sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Aber die Deutschen, die helfen den Flüchtlingen. Doch damit sie mir helfen können, muss ich ihre Sprache sprechen. Wenn ich nicht sagen kann, was ich brauche, werde ich keine Hilfe bekommen. So schnell wie möglich wollte ich die Sprache und die Menschen kennenlernen. Manchmal ging ich in die Disco. Natürlich war mir dort alles fremd. Eine Disco habe ich im Irak nie gesehen. Wahrscheinlich gibt es so etwas gar nicht. Aber es gefiel mir dort. Die Besuche taten mir gut. Viele Menschen, Männer wie Frauen, versuchten mit mir zu reden. Doch meistens konnte ich sie nicht verstehen. Das ärgerte mich. Ich wollte mich so gern mit Deutschen unterhalten. In Gesprächen lernte ich jedes Mal ein bisschen mehr über sie und ihre Kultur. Bei uns im Irak kann man sich nicht einfach mit einer unbekannten Frau auf der Straße unterhalten, sie etwas fragen, ihr etwas erzählen. Hier, so merkte ich, konnten wir miteinander sprechen. Jeden Tag saß ich in meinem Zimmer, schrieb, las und lernte Deutsch. Mein Bruder Jamal besuchte, also der kleine Bruder, besuchte eine Kindergruppe auf dem Gelände der Kaserne. Dort bekam ich Kontakt zu den Deutschen, die die Kinder betreuten. Mit der Zeit kannte ich mich auch besser in Hameln aus. Ich wusste, welche Wege ich nehmen musste. Ich fand meine ersten deutschen Freunde, 2 oder 3. Eine junge Frau machte ein Praktikum in der Kaserne, eine sehr nette Person. Sie sprach viel Deutsch mit mir. Von ihr konnte ich viel lernen. Wir sind heute noch in Kontakt. In Hameln gefiel es mir. In dieser schönen kleinen Stadt wollte ich gerne bleiben. Es hieß auch immer, die Stadt braucht viele junge Männer. Wer möchte, kann hier bleiben. Wir warteten auf eine Wohnung, aber es passierte nichts. Andere bekamen eine, wir blieben im Lager. Nach 4 Monaten in der Kaserne fragte ich nach: Ich habe ein Kind, wir brauchen eine Wohnung. Wann können wir endlich umziehen? Sie bekommen einen Transfer. Wir schicken Sie nach Lehre, das liegt bei Braunschweig. Ich war so traurig. Ich kannte schon viele Leute in Hameln, ich hatte Freunde gefunden. Umziehen in eine andere Stadt, weit weg von hier, das war nicht gut für mich. Doch es gab auch in Hameln zu viele Flüchtlinge. Deshalb mussten wir gehen. Als ich in Leere die Container sah, konnte ich es kaum glauben. Es kann doch nicht sein, dass ein Kind so wohnen soll. Am liebsten wollten wir gar nicht bleiben. Aber wo hätten wir hingehen sollen? Ein anderes Land mit fremden Regeln? Man weiß nicht, was passieren kann. Also sind wir doch geblieben. Bald darauf kam Jamal in die Schule. Er brauchte Ruhe und Ordnung. Er war doch erst 12 Jahre alt. Wenn ich abends zu ihm sagte, Jamal, geh schlafen, antwortete er mir, das kann ich nicht. Die Musik war zu laut, der Fernseher war zu laut. Vor Mitternacht konnte er nicht schlafen. Wenn ich sagte, Jamal, geh duschen, antwortete er, es ist so schrecklich in der Dusche, ich kann mich nicht duschen. Wir wollten nicht einmal zur Toilette gehen, weil es dort so schmutzig war. Ich musste eine andere Lösung finden. Es darf nicht sein, dachte ich, dass er mal müde in die Schule gehen muss, weil er nachts nicht schlafen kann. So geht es nicht weiter. Deshalb sprach ich mit der Diakonie in Helmstedt. Jemand hatte mir diesen Tipp gegeben. Die Frau von der Diakonie war sehr hilfsbereit. Sie telefonierte überall herum und nach 2 Stunden sagte sie mir, wir haben jetzt eine Wohnung für Sie. Es dauerte noch mehrere Monate, viel hin und her und viele Menschen, die sich für uns einsetzten, bis endlich der Anruf kam, packt eure Sachen, ihr könnt in die Wohnung. Ja, und hiermit beende ich auch diese Geschichte.
Vielen Dank auch fürs Vortragen nochmal und an alle Beteiligten, sich geöffnet zu haben. Und es ist sehr, sehr wichtig auch, dass dem Gehör geschenkt wird. Und genau, ich würde Frau Schulz gerne mal direkt eine Frage stellen auch. Und zwar, danke, welche Parallelen ziehen Sie persönlich zu Ihrer eigenen Fluchterfahrung damals aus der DDR zu der Fluchtbewegung seit oder ab 2013 auf mediale Berichterstattung oder aufgrund persönlicher Kontakte? Das ist genau meine Frage erstmal an Sie.
Ja, also ich bin ja damals untergegangen in der Gesellschaft als Einzelfall. Da gibt es keine Parallelen. Ich musste mich durchboxen, ich musste mich integrieren. Aber ich hatte ja die Sprache im Gepäck. Und als dann 2015 die vielen Flüchtlinge bei uns ankamen in Braunschweig und ich habe mich entschlossen, zum DRK zu gehen und irgendwie zu helfen, war ich natürlich sensibilisiert durch meine eigene Geschichte und ich hatte ja die Empathie für die Flüchtlinge und wusste auch sofort, die haben es ja viel, viel schwerer, eben durch die Sprachhürde. Parallelen, dieses... Jeder Mensch möchte angenommen sein. Das ist meine Botschaft. Und für mich war... Für mich zählen also äußere Dinge nicht wie Religion, Hautfarbe, Nationalität. Ich denke, im Herzen hat jeder Mensch dieselbe Sehnsucht. Er möchte als Mensch angenommen sein. Ja. Und da habe ich mich bemüht, das mit den Flüchtlingen auch zu tun und habe deshalb, ich habe tolle Erlebnisse gehabt und auch sehr, sehr viel gelernt durch die Flüchtlinge, die ich dann betreut habe. Ja, aus den verschiedensten Ländern, Afghanistan, Ruanda und so weiter. Und ich habe ja nun interessante Schicksale auch kennengelernt und schwere Schicksale. Und ich finde immer, die Deutschen sollten einfach mehr ihr Herz öffnen. Beim Tsunami oder beim Erdbeben sagen wir ja auch nicht, so und so viele Menschen dürfen hilfsbedürftig sein und schutzbedürftig. Ich will jetzt nicht politisieren, aber wenn die Politik damals schon sich gezankt hat um 200.000 Flüchtlinge, die es aufzunehmen galt, also es war beschämend gegenüber dem kleinen Libanon, der schon Millionen aufgenommen hatte. Flüchtlinge sind schutz- und hilfsbedürftige Menschen.
Ja, danke. Haben Sie sich damals vielleicht dabei so ein bisschen erwischt, im positiven Sinn zu missionieren, als Sie dann diese ehrenamtliche Flüchtlingshilfe dann gemacht haben vor Ort? Kam da auch so ein, böseres Echo im Sinne von, ne, interessiert uns nicht, oder haben Sie da vielleicht andere Freunde, Freundinnen und Freunde dazu bewegt, auch sich zu engagieren, oder wie haben Sie das damals so für sich wahrgenommen oder versucht umzusetzen?
Ja, beim DRK gab es damals 400 ehrenamtliche Helfer und das hat mich gefreut. Und ja, wir müssen ja in die Zukunft blicken und nicht nur in der Vergangenheit herumkramen. Jeder hat ja so sein Paket mitgebracht. Und, aber in meinem persönlichen Umfeld ist eigentlich eine große Offenheit. Ja, ich bin auch in einer ökumenischen Gruppe, in einer protestantischen Kirche, und da wird nicht gefragt, bist du Buddhist oder orthodox oder Moslem. Also es wird einfach jeder angenommen. Der Mensch wird gesehen, das Herz.
Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Und ja, es ist sehr schade, dass ja derzeit auch so die Anzahl der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sehr abnimmt. Ne? Und genau. Wir würden übrigens auch das Publikum einladen, Fragen zu stellen, ne, wenn Interesse besteht. Das ist auch mal, also damit es mal erwähnt wurde. Genau, an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal für die Antworten. Und Herr Kalaf, Sie würde ich auch gern was fragen. Das geht, glaube ich, auch zum Glück sehr lange ab. Was hat Sie damals motiviert, ja, Ihre Geschichte zu erzählen? Das würde ich gerne wissen, weil es ist ja auch nicht so selbstverständlich, so dieses Erlebte, ne, ist schwierig, individuell, aber was hat Sie persönlich motiviert, okay, jetzt erzähle ich auch mal, was ich erlebt habe, was war der Grund für Sie? Okay.
Jo, das große Grund für mich war, dass ich als Jeside wegen IS, sogenannter islamische Staat, nach Deutschland fliehen musste. Und das finde ich auch schade, dass auch nicht so viele Menschen davon gehört haben und bis jetzt auch, dass nicht viele wissen, was wir da erlebt haben, dass so viele Frauen verschleppt wurden, versklavt, sexueller missbraucht und die Kinder genommen, die Frauen. Und ich habe auch mir überlegt, wie ich das machen kann und was kann ich machen, dass die anderen auch vielleicht ein bisschen über meine Religion wissen, dass wir auch eine Religionsminderheit sind, dass sie vielleicht ein bisschen erfahren, was wir sind, woher wir kommen und was wir gerade erlebt haben. Und das war nicht der erste Mal leider. Das war, was wir 2014 erlebt haben, das war 74er Krieg. Und ja, da habe ich gesagt, das muss ich auch irgendwas machen, damit viele Deutschen auch das lesen können, sehen können, wissen ein bisschen darüber, was wir sind, was wir erlebt haben, was, ja. Jo.
Noch eine weitere Frage wäre, es gibt ja dieses deutsche Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Und meine Frage wäre, was dir damals so die Kraft gegeben hat, so am Anfang, ne, bist hier angekommen, alles neu, so, was hat dir damals die Kraft gegeben, nicht zu verzweifeln, sondern deinen Weg hier zu gehen? Was war das?
Also, ja, als wir auch am Anfang nach Deutschland gekommen, das war natürlich alles sehr schwierig, alles sehr fremd und wussten wir auch gar nicht, von wo wir anfangen sollen. Nur einfach gegessen, geschlafen und gar nichts gemacht. Aber dann irgendwann habe ich beschlossen, dass ich auch die Sprache sprechen muss, weil wenn man Hilfe braucht und oder ja, dann sage ich so, wenn man Schmerzen hat und zum Arzt geht und nicht sagen kann, wo man Schmerzen hat, dann der Arzt kann dir nicht helfen. Und da habe ich auch gesagt, jetzt habe ich ein Kind, einen kleinen Bruder und muss ich auch mich um ihn kümmern, als Eltern, Vater, Mutter. Und dadurch habe ich auch angefangen, ein bisschen die Sprache selbst beizubringen. Habe auch in Kasana oder Kamp, hat auch die Möglichkeit, in der Woche einmal Schule zu besuchen, habe ein bisschen gelernt. Ja, aber das war nicht das Große, das mich weitergebracht hat. Als wir auch danach, nach 4 Monaten nach Lehre gezogen sind, habe ich auch gute Kontakte bekommen waren da viele Ehrenamte, die uns geholfen haben. Und das habe ich auch immer versucht, mit denen zu sprechen. Und ich habe auch das selber herausgefunden, dass die auch uns helfen wollen, nur wenn wir auch sagen, was wir wollen oder wo wir Schmerzen haben. Und dadurch habe ich jemanden kennengelernt, oder der sich um uns 40 Leute gekümmert hat und dann irgendwann beschlossen hat, dass er das nicht hinkriegt, 40 Leute, 40 Probleme, und dann hat irgendwann aufgehört. Ja, dann habe ich auch den Kontakt natürlich gepflegt, hatte weiter Kontakt mit ihm, und er hat auch immer mich motiviert, sagt, ach mal, du schaffst das, mach das, das ist richtig, das ist falsch. Und durch seinen Helfer, ja, das kann ich sagen, ihr habt mich weitergebracht. Kann man sagen, Ehrenamt ist sehr wichtig, und wer helfen kann, das kann viele sehr weit weiterbringen, wenn man die anderen helfen kann und hilft. Ich meine, ich konnte auch den Weg nicht gehen ohne Hilfe, wusste gar nicht. Ja,
das war.
Das ist ein bisschen schwierig, aber nachher, können wir auch einzelne Sprecher mit. Ja, das kann ich auch gerne auf Kurdisch oder auf Arabisch auch mich mit denen unterhalten, wenn Fragen habt.
Vielleicht
ja.
Kannst du das ja kurz jetzt, also dass
sie
dich später noch ansprechen
können? Also, ich mache mir schon Hakim und Nephew, halle bad mal nachlässig an der Wort, viele nachdem die Moldau, die Arabi auch. بالكردي يعني في نحكي بالموضوع أو إيش لحكم شو حكيت هون بالألماني؟
يو
يا أسكت يا كان مبلم.
Dann hätte ich noch eine klitzekleine Frage. Ja. Wo stehst du jetzt? Also aktuell machst du eine Ausbildung? Arbeitest du? Falls nicht, was sind so die Wünsche, Vorstellungen, ja. Träume?
Also ich bin erst 2015 nach Deutschland gekommen, erst Jahr durfte ich keine Schule besuchen oder habe ich auch keine Schule besucht. Dann habe ich erst mal 6 Monate Trationkurs besucht, B1 bestanden. Danach habe ich direkt nach einem Monat Hauptschule besucht, habe letztes Jahr meine Hauptschule abgeschlossen. Ja, und zur Zeit mache ich meine erweiterte Realschule, und wenn ich jetzt nächstes Jahr werde ich im März fertig sein. Und dann gehe ich, mache wahrscheinlich eine Ausbildung. Ja.
So, jetzt geht es weiter mit Herrn Hans Gosfeld Klemen. Herr Klemen wurde 45 infolge des Zweiten Weltkriegs aus Westpommern vertrieben, sozusagen Flüchtling im eigenen Land. Ihre Geschichte haben wir zuerst gehört, und Ihre Geschichte ist ja auch aus der Perspektive eines Kindes. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen, nehmen Kinder Flucht, Krieg, Vertreibung und so weiter leichter an als Erwachsene?
Ja, es ist erstaunlich, wie Kinder sich in solchen Situationen verhalten. Ich als Erwachsener jetzt, alter Mann, erlebe das ja immer wieder und staune, wie Kinder in solchen Situationen, sie wollen alle leben, und das wollen wir auch. Und diesen Wunsch haben alle in sich, und der bringt uns auch dazu, mit jeder Situation irgendwie fertig zu werden, wenn es geht. Bei vielen geht es nicht, weil die äußeren Umstände andere sind. Also so ist das, nicht? Wir staunen darüber, was man Kindern alles zutrauen kann. Und ich kann nur allen Eltern sagen, traut euren Kindern mal ein bisschen mehr zu.
Genau. Im Vorfeld auf die, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir ein Satz hängen geblieben, ich lese es mal vor, und zwar, deswegen glaube ich, irgendwie habe ich auch viel Glück gehabt in all dem Schlamassel. Und das ist etwas, was ich oft höre im Kontakt mit Geflüchteten. Da habe ich aber Glück gehabt. Was bedeutet das genau?
sehen Sie sich die an, die nicht hier sind, die umgekommen sind. Und das sind ja noch viel mehr. Und dass man selber überlebt hat in all den Situationen, die wirklich für einen lebensgefährlich waren, kann man nur sagen, warum ich? Warum sind meine Freunde tot? Warum ist das passiert? Und was wir erleben, ist ja immer unser individuelles Einzelschicksal. Ich bin jetzt über 80 und habe viel in meinem Leben durchgemacht, auch schöne Sachen natürlich, und habe das, was ich da als Kind erlebt habe, hat mich natürlich ganz stark geprägt. Aber diese Prägung, das frage ich mich immer, in welche Richtung geht die denn? Denn ich weiß auch von anderen, die so etwas durchgemacht haben, die haben eine ganz andere Richtung genommen. Und da ist Hass und Rache und sonst was übergeblieben. Und ich denke, das ist es, was wir lernen müssen und überwinden müssen. Jedes Einzelschicksal ist schlimm und aus dieser Betroffenheit können wir eigentlich nur ableiten, versucht, eine Welt aufzubauen, in der es nicht darum geht, wer hat Recht, welche Religion hat womöglich noch Recht, wenn sie überhaupt wichtig sein soll, sondern wir müssen lernen, dass wir als Menschen eine Gattung auf dieser Erde sind, aber wir sind ausgerüstet in der Entwicklung so geworden, dass wir das selber bestimmen können, wie es miteinander geht. Und das, denke ich, müssen wir lernen, zu sehen, dass das nur gehen kann, wenn das eine gemeinsame Überlegung ist. Weltfrieden braucht Weltbürger. Und das muss an erster Stelle stehen. Und dann kommen all die anderen Sachen, die uns auch noch betreffen. Dass ich in diese Nation geboren worden bin. Kann ich was dafür? Sie auch nicht. Aber es ist halt so. Aber zuerst bin ich Weltbürger. Und dann bin ich. Und am Ende vielleicht Hannoveraner oder Braunschweiger oder sonst was. Und gehöre noch einem Fußballverein an. Oder sonst was. Aber nicht. Man muss sehen, was ist das wirklich Entscheidende und in welche Richtung gehen wir. Und ich sage noch einen Satz, der mich doch als Lehre übergeblieben ist, wenn ich sehe, wenn dann Leute die Pistole oder den Panzer auf mich gerichtet hatten und losgeballert haben. Sie haben mich getroffen, sonst wäre ich nicht hier. Aber der ist der, dieser Satz, das Nein zum Töten ist der Anfang der Menschlichkeit gegenüber jedem. Das wäre.
Es geht weiter mit Herrn Ding. Wie wir vorhin erfahren, sind Sie aus Vietnam geflohen. Sie hatten mehrere Fluchtversuche, ich kenne auch diesen Fluchtversuch, der geglückt ist, und als ich das gelesen habe, dachte ich, woher nimmt man diesen Mut und diese Kraft und diesen Willen, alles hinter sich zu lassen und genau, und sich in eine neue Welt zu begeben. Möchten Sie?
Bevor ich beantworte, habe ich eine Minute Zeit, mit Ihnen etwas zu machen? Dann bitte aufstehen.
Die sitzen.
Wir sitzen schon ein bisschen länger, wollten auch nur ein bisschen Bewegung mit Ihnen machen und dann können wir.
1, 2, 3. Machen Sie einfach nach. Also dreimal nur. 1, 2, 3. Und jetzt mit den Füßen zusammen. 1, 2, 3. Und jetzt machen. 1, 2, 3. Und jetzt dreimal hintereinander. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bitte alle machen hintereinander. 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3. Okay. Ja, jetzt zusammen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. So, bitte.
So, jetzt hoffe ich, dass alle die Frage vergessen haben, dann kann ich erzählen, was ich möchte. Also, ja, was mich bewegt, da hat Frau Tickett-Host auch schon erzählt. Ich fühle mich damals zwar noch ein Jugendlicher, aber ich fühle mich einfach unerträglich, dass man bespitzelt, dass man so keiner zutrauen kann, dass man so, das gibt auch innerhalb einer Familie, die zum Beispiel der Sohn etwa von der Schule irgendwie von den Lehrern beauftragt wird und dann erzählt er, ja, meine Mutter hat das und das gesagt, es wird vielleicht auch aufgegriffen, dann wird man irgendwie sanktioniert, bestraft, also man darf zum Beispiel, ja, sie haben das gesagt, ihr Sohn hat das berichtet und sie dürfen zum Beispiel weniger Reis bekommen, zum Beispiel. So, wenn man so am Ende des Monats mit seinem Papier dann so zum Reis kaufen geht. Und das war für mich einfach, vorher habe ich auch schon, ich habe da in dem Bericht erzählt, mein Vater war Beamter von der damaligen Regierung in Südvietnam. Und wenn man so in seinem Lebenslauf so eine dunkle Fläche hat, dann je nachdem, wenn er ein Offizier ist, dann kann ich schon vergessen, dass ich da in die Sekundarstufe 2 komme. Also, dass ich schicke und sage, egal ob ich gut in der Schule bin oder was ich auch leiste, sie befürchten, dass man, wenn man weiterkommt, wo nachher irgendwie auch Einfluss in der Gesellschaft hat, diesen schlechten Einfluss, weil man halt, ne, Vater, Beamter oder sowas, ich weiß nicht, woher diese Befürchtungen kommen, aber auf jeden Fall, da konnte ich nicht weiterkommen. Also bis zum Abitur war so, was ich auf meinem Lebenslauf habe, mein Onkel war ein Offizier, mein Vater war ein Beamter, also bis zum Abitur, dann war es für mich vorbei. Also vom Studium brauche ich gar nicht zu denken. Und das Zweite war dann auch der Krieg mit Kambodscha und anschließend auch mit China. Und dann muss man dann mit 18 dann Wehrdienst machen. Und ein guter Freund von mir, wir waren zu dritt, immer so vieles zusammen. Und dann, weil er ein Jahr älter ist, ich muss er dann nach Kambodscha und nach einem Jahr kam er mit einem Bein zurück. Freundin hat er auch verloren, weil sie auch keine Zukunft mit ihm sieht. Und er für sich auch selber auch keine Zukunft mehr sieht, weil der war sehr verzweifelt. Und auch andere von Nachbarschaft sind auch einige junge Männer gefahren in dem Krieg. Und für mich war es sehr, sehr bedrohlich. So, weil ich dann demnächst auch 18 werde und dann auch so weit werde, so in, zum Militärdienst einzuziehen.
Vielen Dank auch für die Aktion vor der Hand. jetzt stelle ich Ihnen spontan eine Frage, weil wenn wir über Flucht sprechen, müssen wir auch immer über Heimat sprechen. Was bedeutet das für Sie? Ich meine, Sie sind schon lange in Deutschland, Sie haben hier wahrscheinlich auch eine neue Heimat gefunden. Möchten Sie uns noch was erzählen, was das für Sie bedeutet, hier zu sein und ein Teil dieser Gesellschaft hier zu sein?
Heimat bedeutet für mich, dass man sich so da auch zu Hause fühlt. Mhm. Also ich habe hier zu Hause in Deutschland auch nach einer anfänglichen Schwierigkeit auch sehr wohl gefühlt. Ich wurde angenommen. Mir würde ermöglicht, die Schule zu machen, zu studieren und einen Job. Und ich fühle mich angenommen bei der Nachbarschaft und da fühle ich mich auch richtig zu Hause. Man soll sich öffnen, man soll einfach Kontakt knüpfen. Aber dann fühlt man sich auch angenommen. Das zum einen, zum anderen engagierte ich aber auch viele für meine Landleute. wo ist auch unsere Wurzel? Also wenn wir uns treffen, dann sind wir auch gleich reden länger und können verschiedene Dinge reden. Was wir früher an Kind gemacht haben, in Vietnam zum Beispiel, oder selbst Samstag machen wir ein Sommerfest miteinander. Und das ist für mich auch ein Stück Heimat.
Vielen Dank. Eine Frage an Sie, Frau Seber-Teletow, und zwar, wir hören ja gegenwärtig viel über geflüchtete Menschen, aber in diesem Buch kommen ja Menschen zu Wort, Menschen mit Raum gegeben, ihre Geschichte zu erzählen. Sie haben das ja auch in der Einleitung auch nochmal erklärt, warum es wichtig ist, aber ich fände es schön, wenn Sie dann nochmal darauf eingehen, warum das so wichtig ist, also Menschen Raum zu geben, über ihre Geschichte, also ihre Biografie zu sprechen und wie können wir auch dadurch die Welt besser machen.
Ja, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich mich so ein bisschen in dem Fall als Sprachrohr verstehe, dass es mir ja ein Anliegen war, Geflüchteten eine Plattform zu geben, ihre Geschichte auf eine Weise zu präsentieren, dass sie für andere auch gut verständlich und nachvollziehbar ist. Ich glaube, dass eben in dieser ganzen Diskussion geht es ja meistens eher darum, was kann Deutschland vermeintlich ertragen, bewältigen und so weiter, aber viel weniger darum, was bewegt die Menschen, die zu uns kommen. Und das war mir einfach ganz wichtig, als Diskussionsbeitrag da einzubringen. Und ich bin eben auch der Meinung, wenn man es wird immer viel über Zahlen geredet, wie viele Menschen kommen, wie viele Menschen flüchten, wie viele sterben. Aber diese Zahlen berühren uns nicht. Die bleiben einfach sehr abstrakt. Und ich glaube, dass die meisten Menschen dann eben auch in einem Land wie Deutschland davon nicht berührt werden. Aber diese persönlichen Berichte, auch wenn es nur einzelne sind, und jeder hat ein individuelles Schicksal, also stehen sie doch für ganz viele. Und wir kommen ganz nah dran. Also ich habe extra ja... Ich habe natürlich an den Geschichten ein bisschen rumgefeilt, sage ich mal, aber es ist doch immer noch so, als ob diese Menschen hier ihre Geschichte dem Leser erzählen. Ganz ja, hautnah, sage ich mal, als ob sie da gegenüber sitzen. Und ich denke mir einfach, dass der, der es liest, wirklich auch dieses Gefühl hat, da erzählt mir jemand ganz persönlich sein Leben, ich lerne denjenigen kennen und ich verstehe, warum er kommt und was er braucht und was er erwartet. Also ich glaube, das würde man nie mit einer Abhandlung darüber erreichen, dieses Verständnis. So kann man sich ja als Mensch, man kann ja als Mensch all diese Gefühle und alles nachvollziehen. Und ich glaube, wenn man solche Berichte liest, dann stellt sich nicht die Frage, können wir die reinlassen oder so, sondern es ist einfach klar, das sind Menschen, die brauchen Hilfe.
Vielen Dank. Sind noch Fragen aus dem Publikum?
Ja, also ich habe so ein paar kurze Fragen. Erstens vielen Dank, das war wunderschön. Diese traurigen Geschichten sind sehr gut rübergekommen. Erste Frage ist, gibt es auch so einen Ton darüber, so eine CD darüber, wo Leute, die nicht so gut sehen, lesen können? Und zweitens... kam auch Austausch zwischen denjenigen, die sie mit denen diese Interviews gemacht haben und sie auch unter sich Gespräche hatten. Und drittens, ob auch weitere Austausche zwischen diesen Personen gibt und sie auch selbst ihre Geschichten vorlesen können.
Ja, also erstmal zur ersten Frage. Es gibt natürlich die Tonaufnahmen der Interviews, die wären aber vielleicht also nicht unbedingt sofort in sich so verständlich. Ich habe natürlich vieles geordnet und überarbeitet. Das Buch, so wie es jetzt geschrieben ist, gelesen, gibt es bisher noch nicht. Das ist eine gute Anregung, über die ich nachdenken werde. Ja, genau, die zweite Frage.
Ob die Protagonisten sich untereinander auch mal so ausgetauscht haben?
Im Entstehungsprozess des Buches nicht. Ich habe alle auf sag mal, unterschiedliche Wege kennengelernt durch verschiedene Kontakte. Ich glaube, es kannte sich keiner untereinander vorher. Und also es ging wirklich alles im Gespräch mit mir und ich habe das aufgeschrieben. Wir haben aber seit dem Erscheinen, dass die erste Auflage ist von einem guten Jahr erschienen, schon eine ganze Reihe von Lesungen zusammen gemacht und haben insofern auch immer wieder getroffen und dann hat natürlich auch mal Austausch stattgefunden, der auch sehr spannend und bereichernd ist. Genau, und die dritte Frage? Bitte? Achso, ja, warum ich das jetzt gelesen habe? Weitere Lesungen haben wir nochmal. Ich weiß, dass es eine Anfrage gibt, jetzt vom Raum Hannover, von den Naturfreunde, Jugend, glaube ich. Aber da gibt es noch keinen genauen Termin. In Braunschweig gibt es auch nochmal eine Lesung. Da kann ich jetzt aber auch keinen genauen Termin nennen. Also ich bin offen dafür, angesprochen zu werden, wenn es eine Gruppe von Interessenten gibt. Man kann sich gerne an mich wenden. Und genau über die Lesung hinaus war natürlich auch ein Ziel, das als Buch zu machen, um eben möglichst viele Leute natürlich auch zu erreichen, die es ganz unabhängig von unserer Anwesenheit sozusagen auch lesen können.
Gibt es vielleicht noch eine letzte Frage?
Vielleicht kommt sie vor.
Stehen vorne.
Also ich habe einige Exemplare mitgebracht, die Sie im Anschluss erwerben können. Ich habe auch Flyer mitgebracht, wenn Sie einfach erstmal nur die Informationen über das Buch haben möchten. Man kann es auch jederzeit bei mir bestellen. Ich schicke Ihnen das dann auch versandkostenfrei zu. Oder wenn Sie auch meinen, Sie kennen noch eine ganze Reihe von Interessenten und oder eine andere Gruppe und würden gerne Flyer mitnehmen, ganz schön Stapel oder so, kann ich Ihnen die auch mitgeben.
Ja, ich habe noch eine Frage zur Perspektive. Also ganz ungenau angesichts der Schicksale und so weiter ist es natürlich das Verbinden in den Schicksalen der Geflüchteten, also die Schutzbedürftigkeit an allererster Stelle. Und da drin auch eine Unterstützungs- und eine Hilfsbedürftigkeit in einer gewissen Art und Weise. Die Frage, die mich aber auch beschäftigt, ist, was geht darüber hinaus? Also wo sind auch die Potenziale und das, was eingebracht wird in eine Gesellschaft? Also nicht nur, dass die aufnehmende Gesellschaft Hilfe leistet und Unterstützung gibt. Und das, finde ich, ist in allen Schicksalen eigentlich gut rausgekommen. Und hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen stärker gewünscht, also wenn eine 16-Jährige hier nach der Einstufung in die Hauptschule dann zum Gymnasium geht und oder ihren Weg macht oder jemand nach 3 Jahren Deutschland auf dem Weg ist, eine Ausbildung hier vermutlich erfolgreich zu absolvieren und jemand irgendwie auch hier seinen Weg gegangen ist, studiert hat und einen Job gefunden hat und integriert ist in die Gemeinschaft. Also ist für mich auch sehr viel Potenzial vorhanden, was ein Nutzen für diese Gesellschaft hier ist. Das Verbinden in den Schicksalen ist die Schutzbedürftigkeit. Aber ich verweigere mich so ein bisschen, gerade die Menschen, die hier vorgestellt wurden, nur als Hilfsbedürftige zu sehen, sondern also würde gern auch diesen Aspekt betonen, also was jeder von Ihnen einzeln auch einbringt in diese Gesellschaft. Und ich denke, dafür haben Sie auch Applaus bekommen und auch verdient.
Dankeschön.
Ich denke auch, dass es so, gerade so, es war dann zur Verständigung, zur Bereicherung füreinander gibt. Denn manchmal so stellt man Konzepte vor, das und das muss man machen, aber die Verständigung, dass man so voneinander hört und voneinander kennenlernt und so, das fehlt irgendwo und von daher denke ich, in dieser Richtung könnte auch etwas mehr sein.
Ich wollte gerade noch ergänzen, dass die Ausschnitte, die ich vorgelesen habe, natürlich um jetzt die Bedürftigkeit oder die schwierige Situation ging, dass aber auch jeder der Menschen, die hier zu Wort kommen, ja auch ganz eigene persönliche Gedankengänge auch zum Thema Integration und wie es hier weitergeht, so hat, also das kommt auch sehr raus, dass eben, es geht eben nicht nur um Opfer, sondern es ging mir, das habe ich vielleicht vorhin nicht so klar gesagt, auch als es darum ging, die Biografien wiederzugeben, eben auch jedem zu zeigen als Persönlichkeit, als Mensch, der eben hier ist und sich einbringt. Aber danke für Ihr.
Eine letzte Frage noch oder Anmerkung?
Noch. Ja, ich mache auch sehr kurz. Ich finde auf jeden Fall dieses Projekt sehr sinnvoll, weil ich denke, man kann ja auch einen anderen Aspekt auch da sehen, nämlich, dass auch zeigt, dass diese Personen, die sie hier ihre Schicksale sagen wir, aufgenommen haben, dass sie auch eigene Initiative gezeigt haben. Das heißt, es ist auch ein Appell an die Flüchtlinge, wenn die Flüchtlinge auch selber eigene Initiative, sagen wir mal, unter anderem auch ergreifen, dann haben sie auch bessere Perspektive und bessere Chancen. Da finde ich auch andere Perspektive auch in dem Buch sehr gut.
Ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, ich hatte meine Geschichte schon lange vorher aufgeschrieben, na lange oder nicht, und zwar bin ich immer bedrängt worden von all den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich in meinem Berufsleben und darüber hinaus und daneben her gearbeitet habe, die mich nämlich gefragt haben, erzähl doch mal, was du erlebt hast im Krieg. Warum ist denn Krieg? Wenn wir uns mit dem Thema Krieg beschäftigt haben, bei Seminaren oder solchen Geschichten, nicht, dann kam das natürlich immer auf. Und da ist mir deutlich geworden, natürlich, wenn jemand seine persönliche Geschichte erzählen kann, das ist was anderes, als wenn jemand über Krieg irgendwas erzählt. Aber wenn das ankommt, dann hat das Auswirkungen auf das politische Verhalten. Und darauf wollen wir hinaus. Also wer gucken will, ich habe da so ein Büchlein mit dazugelegt, das kann man auch erwerben. Das heißt einfach Kindergeschichten vom Krieg 1945. Wo einzelne Episoden, die mich geprägt haben und mir so intensiv im Gedächtnis sind, natürlich drin wiedergegeben sind.
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den vier Protagonisten, ich musste kurz zählen, und der Autorin und meinen beiden wunderbaren Kolleginnen. Und so, wir haben noch. Jetzt ist es nur noch ein ganz bisschen Programm und was ganz Tolles, Spontanes ist noch dazu gekommen. Wir haben eine Teilnehmerin, die Lamia, genau, die ein Gedicht vorlesen möchte auf Arabisch, auch zum heutigen Thema. Und Sebastian, auch Lehrer bei uns bei Kaga, wird nochmal vorher oder nachher kurz zusammenfassen auf Deutsch. Genau, auf Deutsch. Und
نعتوني نعتوني وقالوا أنت لاجئ ومهاجر قلت لا أنا إنسان لست متخاذل أنا لست متقاعسا عن تأدية واجباتي لأهلي وبلدي وبهذا أنا أفاخر بل أنا للحق ولكل طالب له مناصر ليست كلماتي منسقة ككلمات كاتب أو شاعر كيف لي أن أترك مرتع طفولتي وشبابي وكهولتي ومسوى أحبابي وكل ما هو في نظري جميل ونادر إنما أنا مسافر نعم فقط أنا مسافر كي يرى العالم محنتي ومصيبتي في أهلي ووطني فربما يتحرك في أطياف العالم كل الضمائر
jetzt nicht so viel verstanden habe, fasse ich das mal ganz frei und grob zusammen. Es geht um die Situation von geflüchteten Menschen und ja, dass geflüchtete Menschen auf der Suche nach Sicherheit sind. Und sie thematisierte, dass Krieg und Flucht immer wieder Familien auseinanderreißen und damit auch natürlich viele Probleme entstehen. Und eine Kernfrage war, wie geht sie mit den Kindheitserinnerungen um und wie konnte sie die ganzen Erinnerungen an ihre Kindheit verlassen? Ein weiterer Aspekt und ein weiteres Thema, was sie aufgreift, ist die Suche nach Freiheit in einem Land, wo sie nur fremde Menschen sieht. Vielen Dank. Ja.
Ja, vielen Dank auch nochmal besonders jetzt für diesen spontanen, poetischen Beitrag. Ja, wir haben jetzt sozusagen den offiziellen Teil hinter uns. Wir haben viele verschiedene Perspektiven auf Flucht gesehen und gehört. Eine künstlerische Perspektive, die Sie natürlich auch nochmal genauer betrachten können gleich im Anschluss. Mehrere autobiografische Perspektiven, jetzt auch noch eine poetische Perspektive und natürlich die inhaltlich politische Perspektive auch auf die aktuelle Situation im Moment. Wir möchten Sie gerne einladen, noch zu bleiben. Das Café wird gleich öffnen. Die Kolleginnen und Kollegen waren den ganzen Tag fleißig. Nochmal einen besonderen Dank an Sie, die mich jetzt leider nicht hören werden, aber genau, es wird verschiedene Köstlichkeiten geben, die Sie gerne probieren können. Sie können auch noch Getränke an der Theke bestellen, können dann aber bitte wieder auch hier in die Räumlichkeiten kommen. Wir haben dort hinten Tische vorbereitet. An zwei Tischen wird es kleine Mini-Workshop-Angebote geben, die Edin Bajric vorbereitet hat. Ach, da sitzt du, genau. Und auch erklären wird, worum es geht. An dem einen Tisch geht es um Wünsche und an dem anderen Tisch um Geschichten übers Glück haben. Das haben wir heute schon öfters gehört, dass das eben ein wichtiger Aspekt ist, auch beim Thema Flucht. Genau, da sind Sie alle ganz herzlich zu eingeladen. Ja, was ist noch wichtig? Genau. Ich würde Sie gerne nochmal darum bitten, eventuell, wir haben dort ein Spendenglas, was noch nicht so besonders voll ist, was einfach wichtig für uns als Verein ist, ja, um solche Veranstaltungen auch in Zukunft noch durchführen zu können. Beim Buffet werden auch noch zwei Dosen aufgestellt. So. Die Snacks sind auch kostenlos beim Buffet, aber um Spende wird gebeten. Ja, genau, wir würden gerne einfach jetzt im Anschluss mit Ihnen ins Gespräch kommen, weil wir hatten jetzt so viele Eindrücke und ich könnte mir vorstellen, dass bei jedem Einzelnen vielleicht eigene Erfahrungen jetzt nochmal in Erinnerung gekommen sind, die man gerne austauschen möchte oder auch, was für Forderungen Sie persönlich auch an die Politik stellen wollen, da gerne zu unseren Kollegen Asra Islami gehen und zusammen was formulieren vielleicht und aufschreiben. Schon. Ja, dann möchte ich Sie zu guter Letzt noch zu unserer nächsten Veranstaltung im Juli einladen, nämlich am Freitag, den 5. Juli, machen wir ein interkulturelles Picknick im Park hier im Georgengarten zusammen mit Spokusa und Hometown. Es wird ein bisschen Musik geben, jeder kann was zu essen mitbringen, ja, und man kann sich austauschen. Ja, dann viel Spaß und guten Appetit. Thank you.